und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Fierce Female Lifting Podcast. Alle, die jetzt auf YouTube zuschauen, werden es schon sehen. Wir sind in einer großen Runde heute und ja, es ist mega geil.
Es wird so mega cool.
Wir haben heute einen kleinen Stammtisch und einen großen Stammtisch eigentlich sogar geplant, sogar mit internationalen Gästen. Also mega, mega cool. Wir werden, glaube ich, jetzt einfach mal mit einer kleinen Vorstellrunde vielleicht starten, damit mal alle Gäste bekannt sind, damit man die Stimmen vielleicht ein bisschen zuordnen kann. Und dann quatschen wir ein bisschen.
Genau.
Würde ich sagen. Bitte.
Okay. Ja.
Du fängst an, ja.
Hallo. Ich war ja schon mal da sogar. Ich bin Sophie. Ich bin 27 Jahre alt. Ich mache Bodybuilding, auch in der Klasse Bodybuilding und wohne seit vorgestern in Wien.
Ja, hallo. Ich bin Julia, bin seit Samstag 34, muss ich mir immer wieder vorsagen, dass ich es nicht vergesse. Und ja, habe vor, nächstes Jahr meinen ersten Bodybuilding-Wettkampf zu machen in der Figurklasse. Also Herbst 2021, so wie jeder andere irgendwie auch. Bin schon sehr aufgeregt und ja, mache selber auch Online-Coaching und habe mir da mit meinem Mann gemeinsam ein Business aufgebaut oder bin gerade am Aufbau. Bin ja eigentlich Lehrerin ursprünglich seit 10 Jahren und mache aber jetzt ein Freier und möchte eben ja jetzt das Coaching noch mehr aufbauen und einfach mich mit Bodybuilding weiter beschäftigen.
Sehr cool.
Ich bin die Claudia, ich bin 19 Jahre alt, also eigentlich die Jüngste jetzt hier. Bin seit 2018 Bikini-Athletin und ja, also trainiere jetzt auch erst seit 2017, noch nicht so lange. Bin jetzt seit 2 Jahren in Wien und ja, studiere Ernährungswissenschaften und ja.
Du bist tatsächlich gerade auf Prep, gell?
Ja, genau, stimmt. Ich bin in der Wettkampfvorbereitung. Ja, es ist ein bisschen kritisch wegen der Herbstsaison. Also ich weiß noch nicht, ob es stattfindet, aber ja, bin in Vorbereitung.
Wo willst du starten?
In Budapest, also bei der NPC.
Okay.
Ja.
Sehr cool.
Ich hoffe, dass es stattfindet.
Fingers crossed.
Ja.
Fingers crossed.
Oh yes. Fingers crossed.
Ja, ich bin die Andrea, bin auch 27 Jahre alt, komme aus Deutschland, aus Münster oder in Münster wohne ich so und ja, werde nächstes Jahr meinen ersten Wettkampf bestreiten in der Athletikklasse.
Tschüss. Athletikklasse ist cool.
Athletikklasse.
Das ist
ja.
Also eigentlich alle Athleten, oder? Alle Wettkampfathleten.
Ja, das war auch irgendwie so dieses Auswahlkriterium. Entweder schon auf der Bühne gewesen oder wir zukünftig auf der Bühne stehen. Weil wir möchten eigentlich heute ein bisschen so Klatsch- und Tratsch-Runde machen von Frauen, die Bodybuilding machen. Ja. Genau, das heißt, im Prinzip hat ja eh schon jeder ein bisschen gesagt, welche Klasse ihr starten wollt. Ob ihr schon mal auf der Bühne standet. Wir hatten im Prinzip drei, die schon auf der Bühne standen. Mhm. Melli, Sophie und Claudia. Ja. Und 3 First-Timers, die dann im Herbst starten werden.
Voll so geplant.
Und ja, dann komme ich dann eh schon zur ersten wichtigen Thematik. Was ist eure Lieblingsklasse?
Lieblingsklasse?
Jetzt bei Frauen und dann vielleicht bei Männern auch nochmal. Ja.
Zum Anschauen, oder?
Ja, also generell. Ich meine, das heißt Bikini, Figur, Athletik, Bodybuilding.
Wellness.
Mit der Kür, gell?
Mit den massigen Beinen auch im Mittag das Uhr. Also zum Anschauen finde ich es voll schön.
Habt ihr das denn in Österreich? Haben wir das in Österreich auch? Es oder in welchen Verbänden gibt es das hier?
Eigentlich?
NPC hat jetzt neu.
Ja. Okay.
Und IFBB auch.
Ja. Okay. Das ist eigentlich was, über das haben wir nie gesprochen im Podcast. Wir haben eigentlich immer nur diese ganzen Naturalverbände-Klassen besprochen, aber eigentlich nie, wie es jetzt zum Beispiel bei einer NPC IFBB ausschaut, weil du über Wellness-Klasse, das ist das erste Mal, dass wir das im Podcast ansprechen, dass wir das haben.
Das ist wichtig.
Sehr wichtig. Ja, aber vielleicht, weil du startest ja eigentlich IFBB und NPC, gell?
NPC,
ja. NPC. Dann vielleicht magst du mal ganz kurz sogar die Klassen erklären, also, was gibt es da alles für Frauen?
Bei den Frauen gibt es Bikini, Wellness, Figur und Physik. Ja, Women's Physik. Ja, und das war es eigentlich.
Physik ist auch die einzige ohne Schuhe.
Genau, ja.
Und der Unterschied zwischen Wellness und Figur? Nee, doch,
Figuren. Wellness und Bikini ist eigentlich ist gleich mehr
gleich. Ah, okay.
Wellness haben halt mehr Beine. Massige,
ja, okay. Ah, okay. Okay. Aber es sind nicht so trocken wie jetzt Figuren und Athletik.
Nee, so wie Bikini halt eben.
Okay.
Ah, okay.
Nur mehr Beine.
Ich finde, man sieht es gerade auf diesem Elite-Level, wo man jetzt vor IFBB Pros und so spricht, da sieht man den Unterschied so richtig schön.
Ja.
Wie die Bikini-Athletinnen halt so richtig noch filigran sind und so, noch viel eleganter. Also schon auch, es sind die Wellness-Athletinnen auch eleganter, aber man sieht halt, da sieht man wirklich die Beine und so. Und dieses vollere. So. Ja. Also das ist, da sieht man, finde ich, diesen Unterschied sehr schön.
Ich habe mir gerade überlegt, ich bin... Welche Tiere würde ich mit welcher Klasse vergleichen?
Okay, das finde ich gut.
Weil einfach Bikinis sind für mich immer Giraffen. Also so schön langgezogene Beine und sowas. Auch. Ja, so Gazellen. Stimmt, weil die Gazellen aber dann noch mehr...
Oder Störche.
Noch mehr
und Störche.
Nein, Störche haben zu wenig Hintern.
Ja, okay.
Das ist lustig.
Und dann habe ich mir gedacht, was für ein Tier wäre Wellness? Und dann habe ich an Zebra gedacht.
Ja, so ein Pferd.
Zebra, doch Zebra dahinter. Zebra. So, das ist so, ja.
Ein Pferd finde ich auch
cool. Pferd. So, wie heißt die, so Warmblüter?
Ja. Ja.
Aber die haben ja auch so dünne Beine.
Ja, aber
so Warmblüter nicht, oder?
Warmblüter? Was sind Warmblüter?
Also, ja, so ein Kaltblut.
Sind das nicht diese...
Sind das die mit diesen Socken und...
Ja, also ich glaube schon, oder?
Nein, die ein bisschen so massiger sind, ja. So, die so...
Ja, das sind aber doch...
Also, das ist Kaltblüter. Ja. Und die Warmblüter sind die halt ein bisschen...
Dynamischer.
Ja, dynamischer sind dann sind nur Vollblüter, glaube ich.
Ich habe keine Ahnung.
Ja,
ja. Ihr habt nie ein Pferd gehabt.
Ich habe eins.
Du hast ein Pferd?
Ja.
Ich habe mich ungenügend vorbereitet auf den Podcast.
Ah, perfekt. Ja,
okay.
Also Pferde.
Gut. Passt. Das heißt, was sind jetzt eigentlich, dann jetzt haben wir noch immer Lieblingsklasse.
Jo.
Also. Ist es.
Bitte?
Also meine ist, glaube ich, also Bodybuilding. Eigentlich Bodybuilding. Auch bei Frauen. Das ist...
Allein mit der Kür schon...
Ja, die Muskelposen.
Ja, ich bin auch irgendwo zwischen Athletik und Bodybuilding. Mhm. Eigentlich auch Bodybuilding, einfach weil da mit den Posen am meisten drin ist. Aber Athletik finde ich auch echt schön. Also wirklich eine schöne Klasse, die mag ich auch sehr gerne ansehen. Wobei da ist natürlich auch, ist halt echt auch echt trocken. Aber sieht schön aus, mag ich gern.
Ja.
Ich finde es auch ansprechend, weil es eben ohne Schuhe ist eigentlich. Also ich das hat noch was Sportlicheres, was Athletischeres.
Finde ich auch, tatsächlich. Also
die Schuhe, das ist so das, an was ich mich auch gewöhnen muss. Irgendwie.
Aber die Athletikklasse, die gibt es auch nur in Naturalverbänden, ne?
Ja.
Die gibt es halt in...
Ja, wobei Physik ist ja...
Physik ist ja GmbF Bodybuilding, so. Oder?
Achso, ja, aber IFBB Physik ist ja...
Ja, quasi... Ich glaube, dass eher gleichzusetzen ist mit Athletik, weil so eine richtige Bodybuilding-Klasse gibt es ja bei den Frauen, glaube ich, gar nicht mehr, oder?
Wurde abgeschafft.
Ja. Die gibt es nicht mehr, weil das so gemein das jetzt auch klingt, aber man hat halt gesagt, das sind eigentlich eh schon Männer. So.
Ja, weil halt das Ende quasi oben offen ist. Und
voll. Warte, irgendwas so Ding sagen. Genau. Es gibt aber in Verbänden, also wenn man nämlich gesagt hat, jetzt Athletik mit Naturalverbände, in England bei der...
BNBF?
Bei der, nein, nicht BNBF, sondern PCA, gibt es die Athletic Figure. Und das ist die Klasse, die mir am meisten gefällt. Weil das ist so, du hast die Muscle-Posen von der Athletik-Klasse dabei, stehst aber trotzdem auf hohen Schuhen. Und ich finde, das hat, also mir gefällt diese Klasse extrem, weil es halt so die Muskulatur von der Natural-Athletik oder Bodybuilding schon fast hat. Aber mir gefällt halt dieses, trotzdem dieses noch weiblichere und dieses irgendwie diese... eleganten Übergänge und irgendwie dann so ein bisschen so lassen.
Die gibt es auch in Deutschland. Also,
ja.
Beim NAC.
Ah, okay.
Ja. Da bin ich auch drin gestartet. Das ist die Figurklasse beim NAC.
Ja?
Ja, tatsächlich. Das sind auch Muscle-Posen, aber halt auf hohen Schuhen.
Ja?
Ja.
Das finde ich halt, das spricht mir extrem an, weil ich mir halt denke, dann kann also das ist das Einzige, was ich halt schade finde, weil ich nicht mehr in die Bikini-Klasse starte, weil ich halt dann diesen Glam und diesen Sassen immer so, ich meine, das bin ich aber eigentlich gar nicht.
Das denke ich mir auch immer so. Ich bin das überhaupt nicht.
Aber es ist so cool irgendwie.
Ich ganz so ehrlich, welche Frau will sich nicht mal sexy fühlen?
Ja.
Das ist dann. Also ich muss auch ehrlich gestehen, ich mag hohe Schuhe. Also ich hätte überhaupt kein Problem damit, mit hohen Schuhen auf die Bühne zu gehen.
Also ich an sich schon. Ich ziehe auch hohe Schuhe wohl an, aber nicht in Verbindung mit Sport. So, nee. Ich glaub, also es passt für mich persönlich jetzt nicht zusammen. Also irgendwie so. Also wenn ich, nee, da sind zwei unterschiedliche Andreas.
Ich tue mir urschwer darin zu laufen. Also ich habe es jetzt für früher, als ich gestartet bin, ich habe es erstmal gelernt, weil bei meinem ersten Wettkampf und auch beim zweiten, ich hatte solche vielleicht 7 cm Absätze, das ging halt noch, war ja fast nichts. Und jetzt im Februar, dann hatte ich hohe Schuhe an und ich bin erst gelaufen. Mhm. Wirklich wie eine Giraffe.
Zählst du dann auch dann immer zu den Frauen, wo du denkst, oh, die Posen und die Transition sind urschön und dann müssen sie gehen und dann denkst du, okay, die kann den Schuh nicht gehen.
Ja, ich. Trägst du den
Privatlinien-Hohschuh? Trägst du den Privatlinien-Hohschuh?
Na, gar nicht.
Ja, ich glaube, das ist ein Unterschied.
Deswegen, ich bin fleißig am Üben.
Ja. Aber du bist halt auch groß. Und eben. Also, ich bin ja auch etwas größer und das ist halt mein Problem, dass ich deswegen im Privaten tatsächlich, glaube ich, schon immer nicht ganz so oft hohe Schuhe anhatte. Also im Moment laufen ja eh alle in Sneaker rum, aber auch als hohe Schuhe mal modern waren, ist halt immer so, du bist halt direkt noch größer als alle anderen. Mhm. So, schon.
Aber was die hohen Schuhe irgendwie leichter machen, ist in eine andere Rolle schlüpfen. Also das schon. Also das schon, da ist man irgendwie automatisch ein bisschen wer anderer, wenn man die Schuhe anzieht. Also mir fällt es leichter da.
Man läuft eleganter.
Ja, man läuft eleganter, man kann die Eleganz
ein bisschen anders. Ein bisschen was anderes, ja.
Wobei ich finde das Posen in hohen Schuhen viel schwerer. Also es ist einfach diese, also ich habe null Probleme damit, mein Lat rauszukriegen. Mhm. Ich habe wirklich so eine gute Ansteuerung beim Lat, wenn ich quasi in Flats pose. Und sobald ich dann die hohen Schuhe anhabe, ich bringe mein Latte immer raus. Es geht nicht. Es ist unmöglich.
Dafür die Quads gehen besser.
Ja. Quads gehen besser. Quads gehen mit besseren Heels und auch Hohlkreuz.
Ich hatte noch nie hohe Schuhe an beim Posen.
Also ich kriege meine Beine viel besser durchgespannt. Also nicht durchgespannt, aber angespannt ohne hohe Schuhe.
Aber auch hinten?
Die Hams?
Ja, doch. Also ich habe ja beides auch in der Saison gemacht und ich fühle mich viel wohler ohne. Mhm. Und auch, also dieses in der Rolle schlüpfen, irgendwie ist das halt nicht die Rolle,
die ich will.
Also irgendwie, aber vielleicht liegt es auch an den Posen, weil ich die ja auch irgendwie so klassischer mache. Also das sieht einfach irgendwie komisch aus.
Aber du brauchst eh keine Schuhe auf der Bühne, oder?
Nee, also nicht jetzt mehr in den Klassen. Aber wie gesagt, also als ich beim NRC gestartet bin, bin ich halt nicht in der Women's Physik bzw. Bodybuilding, weil da auch unterstützte Athletinnen bei sind und da bin ich halt 20 Kilo weniger als du. Dann bin ich halt in der Figurklasse gestartet.
Ah, okay, und dann schon.
Und da hatte ich dann welche an. Aber das mache ich auch nie nochmal. Das war's.
Ja. Spannend. Ja, dann machen wir gerne den Übergang, wenn wir jetzt irgendwie jetzt 20 Kilo mehr sind. Quasi ist es ein schlechter Übergang, glaube ich. Männerklassen. Welche gefällt euch da am besten?
Also bei mir safe, Classic Physik. Finde ich einfach richtig schön und halt Bodybuilding auch gerne in den Naturalverbänden, die ganz...
Die oberen.
Ja, das finde ich gut.
Das finde ich auch. Da Bodybuilding, ja, genau. Natural, so die...
Classic,
die
finde ich inzwischen auch.
Classic, ich finde auch Classic cool. Richtig schön, aber Bodybuilding taugt mir auch.
Also,
das ist so witzig, weil als ich bei einem Wettkampf mal war, da hat der Markus Rühl moderiert und der hat dann gesagt, ja, die Bodybuilder, die kriegen die großen Preise, aber die Mädels Physikathleten, die Frauen. Und ich denke mir so,
nein.
Sorry an alle Mädels Physikathleten. Aber nein.
Beine sind urwichtig.
Ja,
und die Hosen sind irgendwie...
Ja. Und ich habe auch nichts dagegen, so wenn sie kleine Höschen anhaben. Also,
ist schon okay.
Voll okay.
Aber ich habe es auch gemerkt, so, je länger ich selber trainiere und je mehr Muskelmasse ich selber aufbaue, umso dicker müssen die Jungs sein.
Ja, ist echt so.
Ja. Das macht schon Chris aber eh richtig dann, oder?
Ja, das ist wirklich, also man merkt schon, dass sich der Männergeschmack verändert.
Ja. Aber ganz ehrlich, ich will auch nicht einen dickeren Arm haben als der Typ so. Also
ich arbeite dran.
Ja. That's the goal. Also klar, wäre halt so cooler, wenn es halt einfach nur so ein Lauch ist, ist halt so. Also ist ja okay, wenn er keinen Sport machen will, aber ich glaube, es passt halt auch einfach.
Ich glaube, das ist auch nicht nur optisch, sondern auch einfach vom Lebensstil oder auch Mindset.
Deswegen, das meine ich, ich glaube auch. Vor allem, also ich glaube auch einfach, dass ein Typ niemals, also er kann dir noch so am Anfang sagen, ja, ich habe Verständnis, wenn du 5-mal die Woche trainieren gehst und sonst was, aber irgendwann kommt dieser Moment, dass du sagst, ich komme zu Omas Geburtstag 3 Stunden später, weil ich noch vorher trainieren muss, und das wird er niemals wirklich verstehen können, wenn er nicht selber auch trainiert. Nein. Also denke ich halt so.
Ja. Spätestens in der Wettkampfvorbereitung kommt es zu Komplikationen.
Ja, spätestens da. Ja. Das ist also da muss man wirklich schon unendliches Verständnis haben dafür, dass das dann...
Ja, ja. Und wenn man einfach weiß, was der andere so durchmacht, oder beziehungsweise wie wichtig das einfach ist, also ich könnte mir das auch nicht vorstellen, jetzt, ich bin ja mit Marcel schon sehr lange zusammen, also wir sind schon 17 Jahre zusammen und sind da gemeinsam...
Das ist mein ganzes Leben. Okay,
jetzt bin ich mich wirklich auf. Du könntest unseren Kopf... Ja.
Gott, ich feiere es so sehr, dass ich nicht die Einzige in dem Alter bin.
Wir können ja dann vielleicht bei den Masters antreten.
Dann nächstes Jahr sind wir Masters. Sind wir, ja, 35. Nächstes Jahr. Ach, krass. Ich bin, also halt in England bin ich auf jeden Fall schon Masterclass. ABF weiß ich gar nicht, ab wann Masters ist.
Keine Ahnung. Das wusste ich
da hat irgendjemand mal gesagt, ab 40.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Aber gibt es auch nicht bei allen Klassen, oder?
Ja, es kommt darauf an, wie viele Starter das sind. Genau. Das ist dasselbe wie mit der Juniorenklasse, weil wenn zu wenige Starter wären, dann findet die Juniorenklasse nicht statt. Ja, das war letztes Jahr bei mir, ich wäre eigentlich Juniorin gewesen, aber es hat halt einfach Bikini zu wenig Junioren gegeben. Ja, und deshalb habe ich halt keinen Doppelstart machen können. Und dasselbe ist mit der Masters, wobei Masters eigentlich fast immer zustande kommt, glaube ich.
Also beim Bikini ja.
Nein, aber doch, Athletik zum Beispiel nehme ich auch.
Also bei der GNBF auf keinen Fall.
Crazy. Ja, das war nämlich ein BF hat ein Athletik-Ding gegeben. Figur nicht. Aber Figurathletinnen hat es generell nur 3 gegeben.
Ja. Ja.
Was mich voll gewundert hat, weil normalerweise ist es so eher mehr Figur, weniger Athletik vielleicht irgendwie.
Ja,
nächstes
Jahr
ist
eh noch kleiner eigentlich als die
GmbF.
Ja, ja,
ja, ist
kleiner.
Um einiges. Wobei es immer größer wird. Sie machen das schon gut.
Ja.
Also schau dann mal die Arme.
Habt ihr gut gemacht.
Ja, war das Vergleich so, ich war 2015 das erste Mal als Besucher oder als Zuschauer auf der ANBF und da war das bei uns in so einem Dorf in einer Turnhalle mit, glaube ich, 5 Athleten und 10 Zuschauern ungefähr. Und der Vergleich dazu, was das letztes Jahr war.
Jetzt ist es noch immer in einem Dorf.
Aber in einem größeren Dorf. Es ist mein Heimatdorf, bitte. Also,
echt? Ich weiß nicht, habe ich gesagt.
Ein Werf ist in meinem Berg und ich bin aus einem Dorf 10 Kilometer von dort. Also ich bin auch dort.
Du hast das über Dorf, die Luft schon mitbekommen.
Ja, dort, wo die ANBF letztes Jahr stattgefunden hat, habe ich meinen Maturaball gehabt. In derselben Halle. Also richtig crazy.
Weil hier in Österreich ist das eh alles noch voll klein. Also auch die NABA und alles, das war letztes Jahr auch in so einer Halle. Und ja, BBPF kennt ihr sicher auch, oder?
Mhm.
Ja, in der Lugner City, also im Einkaufszentrum.
Ah, krass.
Ja, und in Deutschland dann letztes Jahr war ich auf der Dennis James Classic zum Beispiel, das ist was ganz anderes. Ja. Also ich meine, das ist auch anderer Verband wieder.
Ja, und man muss natürlich auch überlegen, ist Deutschland einfach deutlich größer.
Ja.
Also es sind einfach viel mehr Menschen da.
Ja. Ja. So, deswegen in Österreich ist das alles noch sehr klein gehalten, finde ich.
Ich finde es ja schon Wahnsinn, dass die ANBF jetzt überhaupt eine Frühjahrsmeisterschaft schon anfängt. Das ist ja schon voll
cool. Das finde ich
jetzt schon cool. Das war eigentlich ja nicht geplant, das war ja nur wegen dem Corona und so jetzt, aber es ist halt voll cool, dass da jetzt zumindest einmal was Regelmäßiges kommt und nicht nur halt ein Verband für naturale Athleten im Jahr.
Das ist ja ein Wettkampf. Das ist
das ist schon cool.
Ja.
Und wenn man sich da vor Augen hält, dass man in den USA einfach spontan sagen kann, ich gehe jetzt einmal in 3 Monaten auf den Wettkampf oder so, das ist halt schon was anderes. Ja.
Das ist schon
the goal.
Stimmt.
Deshalb muss man auf international starten, man ist wurscht.
Genau.
So UK und so, das reizt mich schon.
UK. Ja, ja, 100%.
Und das sind so coole Erinnerungen, wenn man reist dabei. Also.
Vor allem halt PCAs.
Bist du in deiner ersten Saison schon international gestartet?
In der zweiten.
Ach, du hast schon 2 gemacht? Seit 2018?
Eigentlich habe ich schon 3 gemacht.
Drei schon?
Moment, 19, oder? Wow.
Aber ja gut, die dritte war jetzt im Frühjahr, also... Da habe ich nur einen Wettkampf gemacht, dann kam Corona.
Okay, aber da hast du sogar auch noch einen mitgenommen.
Mhm. Ja, aber ich war eigentlich nicht fertig. Es war nur, also ich mache das nie wieder. Also ich hatte schon alles gebucht und so und ich war nicht fertig und bin dann hin, weil ich schon alles gebucht hatte. Aber das mache ich nie wieder.
Ja.
Also wenn, dann melde ich mich jetzt vielleicht eine Woche vorher an, vor dem Wettkampf. Mhm. Ja. Mhm. Aber ja, zweite Saison bin ich international das erste Mal gestartet.
Mhm.
In Budapest auf der Europameisterschaft. Ja, und da habe ich die besten Erinnerungen dran. Also es war so cool.
Voll gut.
Ja.
Das glaube ich. Es war ja bei mir letztes Jahr auch schon so cool. Wir sind nur mit dem Auto nach Ungarn gefahren in irgendein kleines Dorf. Also das war wirklich nicht der Rede wert. Und das allein war schon so cool.
Ja.
Also das ist einfach dann, weiß nicht, das hat auch was. Also,
voll.
Also schon allein deshalb bei uns, das war halt wirklich, das war die INBA. Also wirklich ein Lulu-Wettkampf, wenn wir sie ehrlich sind. da waren halt die ganzen Ansagen waren alle auf Ungarisch. Und ich bin auf der Bühne gestanden und kein
Also auch so Quarter Turn oder sowas?
Nichts. Das Einzige, was sie gesagt haben, war Quarter Turn to the Right. Okay. Das war das Einzige, was sie auf Englisch gesagt
aber
haben.
Aber was macht man
ich
dann?
Ich habe nicht einmal verstanden, dass ich Zweite geworden bin, weil ich nicht wusste, was meine Startnummer auf Ungarisch hat.
Das ist sehr unprofessionell.
Ja, aber haben doch gewusst, dass du kein Ungarisch kannst? Haben sie es bei dir nicht auf Englisch gesagt? Ich weiß noch, bei den ganzen Chili der
Welt. Meinen Namen haben sie dann nämlich danach nur gesagt, aber sonst hätte ich es nicht
mitgekriegt. Okay. Das heißt, du hast dich einfach irgendwie nur orientiert an den anderen, was die machen.
Ich habe keine Ahnung, wo ich es noch mal das
Geil. Warst du die Einzige aus Österreich?
Ja. Ja, witzig. Also, es war sehr amüsant. Ja, oder auch, weiß nicht, ich habe ja zum Beispiel, es war ja Prejudging und Finals, im Gegensatz zur IBF, da gibt es ja das nicht, aber es war Prejudging Finals. Und ich habe ja nach dem Prejudging nicht einmal gewusst, ob ich es in die Finals geschafft habe. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe trotzdem dann einfach halt so weiter aufgepumpt und weiß nicht, ob ich auf gut Glück einmal und dann so, okay, passt, ich bin nicht dabei, cool. Ja. Das war crazy. Aber es war voll lustig. Ich würde dort nie wieder einen Wettkampf machen, aber es war lustig, das einmal wie dort war. Das war sehr cool.
Was ist dein Ziel? Welche Klasse?
Kommt jetzt darauf an, auch wo ich starte, weil wenn es Österreich wird, dann wird es halt eher Athletikklasse. Wenn ich UK starte, so wie ich es halt eigentlich vorhabe, dann wahrscheinlich Figur wieder.
Ja.
So. Kommt halt dann darauf an, was drin ist bis 2022. Also,
okay.
Schauen wir mal, was der AJ rausholt aus mir.
2021 oder 22?
22. Also, okay. Hat man ja, 19, zweieinhalb Jahre Offseason, zwei Jahre Offseason eigentlich und dann wieder Prep.
Okay.
Ja, ich bin gespannt.
Hat sich schon urviel getan. Also.
Da ist noch was drinnen da jetzt.
Es sind auch schon 15 Kilo draufgekommen.
Same here. Müssen hoffentlich nicht alle wieder runter.
Hoffentlich.
Ist schon über 70er?
Hoffentlich.
Nicht ganz. Es ist so witzig, weil ich halt echt, ich habe jetzt wieder einen Calorie Increase gekriegt. Ich bin jetzt eher auf 3000 am Tag. Und komme trotzdem im Schnitt nicht über die 70. Ich war letzte Woche auf 69,98. Aber nicht über 70.
Meine Waage spuckt nicht einmal 2 Dezimalzahlen aus.
Meine spuckt 2 Dezimalzahlen aus, aber es wird halt dann so ausgerechnet, wenn ich, was der. Das ist, in Age ist einem Schnitt, ja. Ist halt eine Kommazahl.
Ja, okay, nimm die Kommazahlen weg und du bist auf sehr
schnell. Nein, ich will ehrlich gesagt, wenn ich jetzt ganz wach habe, weil ich möchte nur ein Calorie Increase, bevor ich das weiß. Also ich möchte meine Non-Training Days auch nur auf 3000 haben, das ist ja cool. Weil dann wäre ich wirklich auf 3000 im Schnitt. Das ist ja schon okay. Sehr fresh. Ja, also jetzt bin ich nur auf 2,9.
Aber es ist für dich auch die 70, also ich meine, klar, man will immer zunehmen, aber trotzdem an der zwischendurch immer so, wenn vorne eine neue Zahl steht, so, okay, ich bin wieder schwerer. So?
Also ich finde, bei mir waren die 70 sind mir egal. Es ist mir die 70 sind mir komplett wurscht, weil ich bin auch schon voll lange darauf vorbereitet, dass ich jetzt bald über 77 komme. Okay, also ich wollte das nicht halt schon ähnlich. Ich habe mir da mental einstellen. Aber der Sprung von die 65 auf über 65 war für mich extrem heftig. Ja. Und das aber einfach nur aus dem Grund, weil ich meine letzten Offseason, wo ich mit 65 nimmer gut ausgehört habe, eingeredet habe, ich will nie wieder über 65 haben. Und das war der größte Fehler, dass ich mir das eingeredet habe, weil für mich, ich habe fast zu heulen angefangen, wie ich über 65 gehabt habe. Und jetzt habe ich 70 und alles easy.
Ja, bei mir ist das ähnlich mit den 70. Also seit ich beim Valentin bin, habe ich ja, glaube ich, 10 Kilo jetzt draufgepackt. Okay. Also seit Ende von der Strength Coach Ausbildung. Und bei mir waren die 70 so, Gottes Willen, weil da habe ich mich irgendwie nur gesehen von früher, das ist so dieses Gewicht, wo ich mir irgendwann nicht wohl gefühlt habe.
Ja.
Und jetzt bin ich bei 73 und es ist mir egal. Ich finde das psychologisch sehr interessant, wenn man nämlich diese Zahl einmal überschritten hat, dass man
sich denkt, egal. Eigentlich
egal.
Also ich finde oft den Zeitpunkt, wo du zu einem Gewicht kommst, wo du noch nie warst, ist für mich persönlich leichter, weil ich keine negative Assoziation zu der Zahl habe. Da ist es einfach so, okay, ich werde wahrscheinlich bald 2er-Sitz, 3er-Sitz kommen und passt auf.
Ich war da noch nicht und ich glaube, ich werde auch niemals hinkommen, dass ich so schwer war, wie ich mal irgendwann mal war. Also ich hatte mal richtig gut was drauf halt. Also war ich bei 88 Kilo oder so, ohne Sport. Deswegen, da werde ich glaube ich nicht mehr hinkommen.
Das wäre schon eine wirklich stabile
Ausbildung. Aber ich war jetzt vor der Diät auch schon bei 83.
Tatsächlich. Ja, krass. Aber ganz andere Körpergruppen, also ganz anders ausgeschaut.
Ja, auf jeden Fall. Aber da war auch so, die 80 war erst so, okay, ich komme wieder gerade dahin, wo ich eigentlich gar nicht mehr so, aber also danach war so, okay, jetzt ist im Schnitt eh die 80 da, jetzt ist der Rest mir auch egal. Daniel, jetzt ja, können wir auch noch weiter.
Gehen wir auf 90. Ja.
Also ich habe auch letztes Jahr, als ich dann zum ersten Mal wieder 65 auf der Waage standen habe, das war für mich ganz, ganz schlimm. Und ich habe dann auch wirklich fast weinend nach einer Diät gefragt, weil ich einfach, ich wollte nicht mehr. Ich habe mich nicht wohlgefühlt. Ja. Und letztes Jahr habe ich aber wieder zurückgeschaut und eigentlich war es eine einzige Einwaage auf 65 und im Schnitt war ich noch immer auf 63,5 Kilo. Und jetzt bin ich im Schnitt schon circa, also knapp unter 65 im Schnitt und es passt irgendwie. Mhm. Es passt. Also dass ich, als ich dann das erste Mal 65 geknackt habe, war es für mich bei Weitem nicht so schlimm wie letztes Jahr. Und das ist auch eine interessante Entwicklung.
Ja, ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, es hängt auch voll viel mit dem zusammen, weil es ist ja meistens, dass man zu diesem Gewicht wieder zurückkommt, wenn man aus einer Diät rauskommt. Und irgendwie, ich habe es, oder für mich persönlich, das mitgenommen, es kommt auch voll drauf an, wie du zunimmst irgendwie. Weil ich habe noch direkt nach der Prep, so diese, ich meine, obviously nach der Prep, diese ersten paar Kilos, was du halt zunimmst, sind halt einfach unkontrolliert. Das ist halt einfach so.
Und das sieht auch einfach richtig scheiße aus, ja, weil es so an irgendwelchen Stellen kommt und du denkst, was voll, ist das jetzt? Voll.
Ja. Und was aber dann irgendwie, wenn man nicht mehr so unkontrolliert zunimmt, sondern dann dieses Kontrollierte kommt, so dieses, nicht im Sinne von zwanghaft kontrolliert, sondern einfach so dieses, okay, und jetzt ist es so, wie es sein soll, dann ist es viel leichter damit umzugehen. Weil das war bei mir alles bis 66, sowas war für mich, habe ich einfach das Gefühl gehabt, dass es unkontrolliert ist und durch das habe ich mich extrem unwohl gefühlt, obwohl es gar nicht so schlimm war. Aber irgendwie, keine Ahnung, hat es so angefühlt. Voll. Und seitdem ist es so kontrolliert und so kontinuierlich und weiß nicht, dass man jetzt nichts mehr ausmacht.
Und man baut sich dann auch irgendwie um, interessanterweise. Also das, was dann, wo man eben vorher das Gefühl hat, das kommt an irgendwelchen Stellen, plötzlich reguliert sich das dann wieder irgendwie. Das ist ganz interessant.
Ja. Ich glaube, der Körper muss sich erstmal wieder quasi wohlfühlen, bevor er produktiv in den Aufbau starten kann. Ja. Und das sind, glaube ich, so die ersten Kilos.
Hormonell auch.
Ja, genau.
Das ist halt manchmal witzig so im Aufbau so auf einmal so, ja, das Gewicht geht zwar hoch, aber die Form wird trotzdem halt so ganz anders und viel besser, obwohl das Gewicht manchmal ja so hoch geht. Also das ist ja manchmal crazy halt.
Voll. Wenn wir jetzt kurz das Hormonelle angesprochen haben, nur so aus Interesse bei euch zwei, dass ihr schon gestartet seid, also Claudia und Sophie jetzt, für die zuhören, mit sie alle auskennen. Wie lange hat es bei euch gedauert, bis die Periode dann wieder zurückgekommen ist?
Willst du zuerst?
Ich muss kurz nachdenken.
Oder wann war sie weg? Also. Das wäre vielleicht auch noch spannend und wie lange.
Die Frage ist auch, ist sie überhaupt wieder zurück?
Das stimmt. Also bei mir war es ein bisschen eine besondere Situation, weil ich 10 Jahre die Pille genommen habe. Dann habe ich sie aufgehört zu nehmen im Mai. Dann bin ich im Dezember, Januar in die Wettkampfdiät gestartet und da hatte ich meine Tage noch gar nicht wieder. Also ich hatte noch gar keine Periode wieder. Bin in die Wettkampfdiät gestartet, was natürlich hormonell so ein kompletter Ausschuss dann ist. Dann war ich auf Wettkampfprep bis Mai. Das heißt, das war dann schon ein ganzes Jahr. Und dann hat es bis Dezember gedauert, bis sie zurück war. Also insgesamt 19 Monate hatte ich sie gar nicht.
Krass.
Und jetzt seit Dezember ist sie wieder da und langsam regelmäßig. Und das ist ja seit, wie gesagt, also nach 2 Jahren und ein bisschen ist sie langsam wieder regelmäßig da. Ja.
Aber auch, dass sie, nachdem du die Pille abgesetzt hast, hast dann schon lange.
Ja, das Problem war, dass ich vor meiner ersten Wettkampf-Prep immer sehr lean rumgelaufen bin. Also ich hatte immer Streifen auf den Schultern, weil ich dachte, so läuft man halt rum. Und das war halt schon eh nicht so eine optimale Situation für meinen Körper.
Ja.
Und dann bin ich halt in die Wettkampf-Prep gestartet und habe nochmal 10 Kilo
abgenommen. Ja, klar, das also, war da dann nicht halt auf einmal kommt, ist klar. Ja.
Andererseits war es auch gut, weil es dann von Anfang an so eine Konstante in der Prep war. Also für die Prep war es eigentlich angenehm, weil ich ja keine Schwankungen mehr hatte oder so.
Ja, das stimmt.
Muss man jetzt aus sportlicher Sicht so dann sagen.
Ja. Voll. Aber weil dieses mit der Pille, was du gesagt hast, dass das halt auch ein großer Einflussfaktor war, das war bei mir damals auch so, wie ich es abgesetzt habe. Da habe ich auch mal danach, glaube ich, sicher 7, 8, 9 Monate irgend sowas meine Periode einfach
Bei, genau. Bei mir waren es 4, glaube ich, bis ich die wieder kriegte, aber es ging halt. Aber gut, ich hatte ein anderes KFA.
Also ich finde das so interessant, dass da jeder Frauenkörper wirklich so unterschiedlich reagiert. Weil ich verliere eigentlich, sobald ich zu Diäten beginne, ziemlich schnell die Periode. Also bei mir war es auch bei der Strength Coach Diät so, sobald mein Körper merkt, es wird ein bisschen weniger Shutdown. Ja. Aber es ist okay, weil es kommt dann wieder. Aber eben früher, also so mit den ersten Diäten und so, diese Low-Carb-Phasen und so, die irgendwie jeder durchmacht, habe ich überhaupt nicht gewusst, was los ist. Ich meine, das gibt's nicht. Ich bin von Frauenarzt zu Frauenarzt gelaufen und irgendwie war das nur die Zeit, da hat man das auch noch nicht so gewusst, es hat niemand drüber gesprochen. Okay. Und wie ich dann mehr so in dieses Kraftsport-Thema und Bodybuilding-Thema hineingerutscht bin, habe ich erst gemerkt, okay, das geht ganz vielen so, aber es ist auch gut,
es ist, dass man dann weiß, aber es spielen auch so viele andere Faktoren mit, weil zum Beispiel bei mir ist es, ich habe die Pille genommen und trotz Pille hat die Periode ausgesetzt.
Das wollte ich gerade sagen. Es ist ja natürlich ein extremer, also es ist, macht ja auch nochmal einen Unterschied, ob du vielleicht die Periode nur verlierst, weil du Stress hast. Und dann ist es gar nicht so schlimm, weil du vielleicht das Östrogen und so weiter noch weiter produzierst. Deswegen glaube ich auch, macht total viel Sinn, in der Diät das ständig zu kontrollieren, dass du, vielleicht hast du noch, eigentlich Hormonproduktion ist eigentlich da, aber nur durch den Stress setzt das halt einfach aus. Und dann ist es halt auch gar nicht so schlimm.
Ja, weil bei mir war es auch vor Diätbeginn. Also ich habe vor Diätbeginn, hat bei mir die Periode ausgesetzt. Ja. Und ich habe jetzt, das ist über ein Jahr her, und ich habe jetzt erst wieder sowas Ähnliches wie Blutungen bekommen. Mhm. Aber wirklich zum allerersten Mal jetzt wieder. Ja. Und das, also, und ich war aber auch beim Frauenarzt und habe meine Hormone und alles stecken lassen und hat gesagt, eigentlich ist alles in Ordnung. Es ist so an der unteren Grenze, also es ist nicht halt, dass ich, okay, super stabile Werte, aber es ist trotzdem noch immer nur Normbereich. Und er hat gesagt, das ist einfach, das Gehirn will mit den Eierstöcken nicht so kommunizieren und das können so viele Faktoren
mit einbeziehen. Kannst du einfach nur nicht schwanger werden.
Und dann
ich war mal dann bei einer Frauenärztin, die hat das gesagt, das habe ich sehr interessant gefunden, die hat gesagt, weil ich war ja früher total unsportlich und sie hat gesagt, okay, mein Körper war nicht gewohnt, einfach hart zu trainieren und dann nur die Diät dazu. Und oft Frauen, die schon sehr früh mit Sport anfangen und das gewohnt sind, bei denen ist es oft so, dass die nicht so schnell die Periode verlieren, weil der Körper einfach diesen Stressor einfach gewohnt ist. Und bei mir war es das nicht so.
Das, genau das gleiche hatte ich auch. Also bei mir ist sie auch recht schnell ausgesetzt. Und nach der ersten Wettkampfdiät auch nicht so schnell wiedergekommen, weil ich eigentlich Angst hatte zuzunehmen. Also ich war die ganze Zeit urlin. Und dementsprechend ist es auch nicht, also ist die Periode nicht zurückgekommen. Aber nach der zweiten Wettkampfdiät habe ich mich eigentlich, also mir war das dann mehr bewusst und dann habe ich halt auch gegessen, Kalorienüberschuss gefahren, habe relativ schnell, vielleicht zu schnell, ein bisschen was draufgepackt. Aber dementsprechend hatte ich schneller auch die Periode wieder, habe mich auch besser gefühlt. Und ja, aber bei mir ist es auch, was du vorhin meintest, ganz viel dieser Stressfaktor.
Ja.
Also in der Diät letzten Jahres habe ich so viel Cardio gemacht. Ich hatte extrem viel, also für meinen Körper war es extrem viel Stress. Und jetzt, im Gegensatz zu jetzt meiner Prep, gehe ich das Ganze ein bisschen entspannter an. Und jetzt hatte ich zum Beispiel, vor 2 Wochen habe ich meine Periode noch bekommen, obwohl ich jetzt 10 weeks out bin.
Voll gut. Wow.
Also ich war selber proud.
Gut gemacht, Papa.
Aber ich fühle mich auch ganz anders. Also ich stresse mich im Kopf auch nicht so wie die letzten Male.
Das macht extrem viel aus. Das macht wirklich extrem viel aus. Du lernst ja auch wirklich von Diät zu Diät irgendwie dazu.
Das merke ich auch.
Weil das habe ich auch gemerkt, ich habe 2018 auch eine Diät gemacht für ein Fotoshooting. Das war jetzt, ich war schon sehr low, ich habe schon gute Apps gehabt und so, aber halt jetzt noch nicht so stage ready. Ich hätte dafür zu wenig Muskeln gehabt, das ist aber das ist ein anderes Thema. Aber da habe ich wirklich, da bin ich nämlich mit einem Minicut eingestartet in die Diät, also direkt halt von meinen, keine Ahnung, 2,8 oder so, was ich vorher gegessen habe, auf 1,7 runter und habe ab diesem Zeitpunkt meine Periode nicht mehr bekommen, also kein einziges Mal mehr, und dann hat es bis November gedauert, bis ich es wieder gekriegt habe. Und obwohl ich ab Juni dann wieder aus der Diät draußen war. Und jetzt in der Prep letztes Jahr haben wir auf das halt voll geachtet, weil ich war halt beim selben Coach und natürlich haben wir halt daraus gelernt, weil das, sowas lernt man natürlich, wenn man schlau ist, und haben halt von Anfang an drauf geschaut, wirklich reineisen, wirklich Refeeds vom Anfang bis zum Schluss. Und ich habe auch bis, glaube ich, im Juni oder Juli oder so, habe ich das letzte Mal meine Periode bekommen, und im Oktober war der Wettkampf.
Voll gut.
Also
voll okay. Ich glaube auch ernährungstechnisch kannst du in der Diät so viel mit Refeeds und das
Fett vor allem so, Fett.
Ne,
also wirklich Stress.
Ja, halt, das ist so wichtig, dass der Coach da halt auch dann einfach drauf achtet. So, ne?
Also dass du dann lang genug Zeit lässt, damit man das einfach einplanen kann.
Und nicht ein Defizit von 1200 Kalorien fahren muss.
Und dass der Coach sich auskennt mit Frauen. Ich sehe das so oft, dass männliche Coaches bei Frauen einfach mit dem Fett sofort alles cutten und dann nicht mehr, ist klar, dass du deine Periode nicht kriegst.
Nehmen aber eigentlich alle männliche Coaches eigentlich, oder?
Ja.
Schon? Ja. Redet ihr mit eurem Coach über das Thema?
Wir haben es im Sheet, müssen wir es eintragen, wie weit wir im Zyklus sind.
Ja.
Und also ich erkläre es mir selber auch immer, so von wegen, okay, Gewichtsschwankungen hier und da, und dann immer, okay, ist jetzt auch zyklusbedingt und hungermäßig zum Beispiel, auch mal, ist halt zyklusbedingt gerade, also.
Immer alles für Zyklus.
Zyklus. Ja, nee, also die ersten zwei Wochen vom Zyklus hatte ich deutlich weniger Hunger, deswegen in die anderen zwei Wochen deutlich mehr. Also es hat schon einen Unterschied.
Witzig, weil ich habe den Valentin erst unlängst gefragt, ob er schon einmal um die Periode so den Mesozyklus geplant hat mit Frauen, weil ich jetzt einfach gemerkt habe, jetzt wo die Periode wieder regelmäßig da ist, dass es auch im Training, also mich beeinflusst zum Training. Ja,
ich meine, wenn man einen 4-Wochen-Zyklus hat, macht das, glaube ich, richtig viel
Sinn. Sinn machen, aber ja, es ist dann halt wieder das Mentale, das Problem. Also wenn man dann weiß, man, keine Ahnung, die Periode kommt und man trainiert da jetzt eh anders, dann erwartet man vielleicht schon diese schlechteren Leistungen. Das ist so das einzige. Ja. Aber ich könnte es sinnvoll finden irgendwie.
Ja, also ich glaube, also, wenn du wirklich merkst, dass du Leistungsabfall hast, macht es definitiv.
Also ich habe dann definitiv bewusst so unkoordiniert. Ich stoße dann auch irgendwo an überall. Also ich weiß nicht, ob es sich das geht.
Dazu müsste ich mal meinen Zyklus haben.
Also, mir ist es noch nicht aufgefallen, dass es irgendwie leistungsmäßig
einen Unterschied macht. Ich kann es auch nicht merken.
Also, aber ich habe es auch schon öfters gehört, auch in anderen Podcasts.
Ich habe das früher immer geglaubt, das ist irgendwie, das stimmt nicht und das bildet man sich ein, aber mittlerweile.
Nee, ist ja halt hormonell bedingt, kann es ja schon gut sein. Ne?
Ja, voll. Aber ich glaube, da kann man auch sehr viel einfach autoregulativ machen, dass man halt wirklich mit dem Coach bespricht und halt sagt, hey, ich spüre das immer und wenn ich wirklich merke, es ist so, dann halt was eine andere Intensität oder Volumen oder irgendwas ein bisschen zurückfahren. Ja. Ist ja jetzt nicht die Hexerei, dass man sagt, ja, dann mache ich halt da einfach einen Satz weniger.
Ja, voll.
Also, ich meine, es tut
und heult nachher.
Ja, aber das habe ich, es ist so schlimm. Ich habe jetzt auch das erste Mal seit Jahren wirklich wieder einen regelmäßigen Zyklus und habe halt wirklich das erste Mal, glaube ich, seit ich 14 bin, wirklich wieder diese PMS-Symptome. Und bei mir ist dieses Emotionale so extrem. Also wirklich, ich kann mich verlassen drauf, und der Chris weiß das genau. Ich kann wirklich am Tag, bevor ich meine Periode kriege, sitze irgendwann einmal irgendwo herum und heult.
Das habe ich auch.
Das ist so schlimm. In dem Moment fühlt sich das einfach so rational an, aber es ist jetzt wirklich so schlimm. Du musst jetzt heulen.
Nein, das ist nicht der Zyklus. Es ist jetzt wirklich.
Nein, das ist jetzt wirklich so schlimm. Und mir passiert ja sowas so oft im Training. Und dann sitze ich im Training und das war nicht Zyklus. Anyway.
Das hatte ich in der Prep ganz oft, dass ich einfach geweint habe im Training.
Ja, aber in der Prep ist nur mal, da ist jedes Training halt oft ein Kampf, muss man auch dazu sagen. Voll. Also da fühlst du dich, als würdest du im Krieg ziehen. Also,
ja, wirklich. Ich hatte das im letzten Training vom Wettkampf. Ich fand es so abgefahren. Ich habe es irgendwie erst gar nicht gecheckt, dann habe ich so Seitheben gemacht und dachte, Alter, ich hab's geschafft. Alter! Hab ich so angefangen zu heulen und stand da so beim Seitheben und dachte, wow!
Fuck! Also gut, er freut den Trainer.
Ja, voll. Also wow, das war richtig abgefahren.
Ich glaube, das ist ein Team. Ich glaub, das ist ein
Team. Da eh nicht.
Aber es ist schon mal sehr erleichternd zu wissen, dass ich nicht die Einzige bin, die im Training heult.
Nein.
Immer wieder. Generell, das würde mich jetzt eigentlich interessieren, das ist jetzt nicht auf unserer Outline gestanden, aber es ist ein Thema, das beschäftigt mich zurzeit sehr viel und auch mich mit Kundinnen zurzeit sehr viel. Wie geht es euch hinsichtlich dem, dass ihr euer Training emotional seht? Habt ihr da mit dem ein Problem? So, weiß nicht, wenn ihr irgendwie einen Lift nicht hittet oder so, ihr habt das erwartet und dann zippt es euch voll an, dass ihr heulen könntet oder so. Also geht es mir zurzeit nämlich sehr oft.
Ja, also ich bin aktuell auch noch in der Diät und ich habe jetzt bei der Rückmeldung vom Check-in noch bekommen, dass ich mich nicht zu sehr an meine Gewichte unbedingt halten soll und auch mal akzeptieren sollte, dass es sein kann, dass meine Diät irgendwann nicht mehr stärker wird, sondern es tatsächlich passieren kann, dass man auch mal schwächer werden kann. Jo, das ist...
Auf solche Aussagen bin ich immer ausgezuckt. Also auch bei meiner Diät, wenn ich dann sitze und denke so, push, und denke so, fuck, ich habe das letzte Mal 2 Wiederholungen mehr geschafft. Und dann bin ich mal da oben herumgesessen und war nur grantig. Und dann kommen Leute, das ist normal in der Diät. So, Bullshit! Das ist nicht normal. Ja. Da war ich so
grantig. Kippen,
das ist halt, glaube ich, einfach, dass ich mich halt, wie gesagt, auch, glaube ich, zu viel gepusht habe, ja, sodass ich jetzt ja quasi zu früh im Deload standen oder reingehen musste, aufgrund der Tatsache wahrscheinlich einfach, dass ich nicht akzeptieren wollte und mich einfach zu viel gepusht habe, so vermutlich. Also wahrscheinlich hänge ich schon ein bisschen emotional.
Ich glaube, ich habe das irgendwie nicht so schlimm.
Ich habe das mittlerweile auch schon recht gut im Griff. Also ich ärgere mich in dem Moment,
ja,
da ist einmal Fuß draus, und dann ist es abgehackt.
Ja, genau.
Und dann geht das nächste. Ja,
keine Ahnung.
Du hast halt im Prinzip jeden Satz hast du die Möglichkeit und die Chance, es wieder besser zu machen, gut zu machen.
Bist du letztens in deiner Story. Und seitdem erinnere ich mich da immer wieder dran. Also ich hatte eine Zeit lang so, wenn die erste Übung nicht lief, dann war das ganze Training.
Ja, habe ich früher auch gehabt. Meine Kundinnen genauso. Die sind fuchsteufelswild geworden. Also ich kann das auch gut nachvollziehen, Melli, dass da...
Aber wenn man einmal die Erfahrung gemacht hat, dass der Rest trotzdem gut laufen kann, dann kann man sich das mitnehmen. Also wenn man das einmal durchbrochen hat, dass man nicht das ganze Training mitschleppt, dann läuft
es. Was vor allem dabei hilft, ist halt wirklich sich selber, die einfach die Zahlen einfach anzugucken. Ganz oft denke ich so, boah, das Training lief echt nicht so gut, nur weil die erste Übung nicht gut lief. Mhm. Und dann gucke ich es mir einfach auf dem Papier an und denke so, schwarz auf weiß war es gut, nur so vom Empfinden war es dann halt kacke, aber eigentlich war es gut so.
Es ist meistens schlimm, wenn man irgendwie verwöhnt ist, wenn man so eine Phase gehabt hat, wo man sich einfach die ganze Zeit gesteigert hat, wo es gut läuft, jetzt im Aufbau, aber irgendwann kommt man halt dann doch an die Grenzen, wo es dann halt einfach nicht so schnell geht und wo man nicht jedes Mal vielleicht eine Wiederholung drauf packen kann und das ist dann so schwer zu akzeptieren.
Weil man
dann
nochmal kennenlernt, dass Progress auf einmal nicht mehr linear ist. Ja, mit dem habe ich zur Zeit auch ein bisschen zu kämpfen. Es wird schon besser, aber da kommt das dazu, dann sind aber so Injuries da und so und das frustriert halt dann. Aber egal.
Ja, so Ouchies sind Ouchies ist ganz, ganz schlimm.
Ja.
Eine Katastrophe. Da verliere ich noch immer die Geduld. Mhm. Da zucke ich aus.
Ja.
Das ist so unkontrollierbar.
Es kommt voll drauf an, was ist. Mit meinem Rücken zum Beispiel, das hat mir, wann war das, ein Freitag oder so, wo sehr ihr bei mir im Training wart. Da habe ich auch im Training geholt, weil da ist mir wirklich, da habe ich von einem Satz auf den anderen, ohne dass ich eine falsche Bewegung gemacht habe, extreme Rückenschmerzen bekommen und habe nicht mehr aufheben können. Bitte?
Bei welcher Übung war das?
Beim Aufwärmen für den Bento,
Bro.
Aufwärmen. Es war kein Aufwärmsatz. Mhm. Also nicht, es war nicht aufgrund des Aufwärmsatzes, sondern es hat einfach auf einmal ohne irgendeine falsche Bewegung irgendwie auf einmal wehgetan. Mhm. Und das hat mich halt so angepisst, weil ich halt gewusst habe, ich habe jetzt nichts falsch gemacht. Es war jetzt nicht mein eigenes Verschulden, weil sonst könnte man denken, Alter, war steppert und was, aber da habe ich jetzt wirklich nichts dafür können. Und sowas frustriert halt dann echt extrem. Also da aus dem Rest vom Training irgendwie nur was rausholen, ist halt dann auch schwierig.
Weil wir gerade schon beim Training sind, was ist eure absolute Hassübung?
Ausfalltritt.
Bulgarian Split Squat.
Ja, ebenso.
Bulgarian Split Squat, aber nur mit Kurzhanteln. Also ich habe ja aktuell eine Swissmaschine, das ist okay eigentlich, aber Kurzhanteln seit Corona geht gar nicht.
Die sind so ekelhaft.
Ich finde, seit Corona habe ich mich mit denen voll angefreundet.
Ich hasse Hip Thrusts.
Hip Thrusters, danke. Ich hasse Hip Thrusts.
Klimmzüge.
Kann ich sowieso nicht.
Ich auch nicht.
Klimmzüge finde ich auch echt.
Also freie Klimmzüge kann ich auch nicht, aber also mit Unterstützung Klimmzüge breite Bauern.
Also ich mag ja tatsächlich Bizeps Curls nicht wahnsinnig
gerne. Oh,
mag
was? Ich auch
nicht. Nein, es ist so. Ich habe keine Ahnung wieso. Ich finde das teilweise anstrengend.
Ich könnte ein ganzes Training nur Curls machen in allen Varianten.
Ich finde auch, also so Bizeps ist für mich auch momentan nicht so mein Favorite.
Ich habe mal so eine Zeit gehabt, da habe ich voll gern Bizeps trainiert. Ja. Das war so Anfang des Jahres, da war das so Boom Hammer Curls. Seitdem irgendwie, ich habe den Spaß dran verloren, keine Ahnung. Aber ich trainiere Arme generell nicht so gerne.
Ich auch nicht.
Trizeps mag ich.
Trizeps
mag ich sehr.
Es ist immer so ein Auf und Ab, aber so Latzug, der ist schon, Klimmzug ist schon immer so ziemlich nicht so cool.
Ja. Pull-ups mag ich gerade sehr, weil ich mich momentan gut steigern kann.
Ja, ich finde das auch erstaunlich, dass ich mein Körpergewicht einfach in die Höhe bewegen kann. Das finde ich super.
Ich würde das auch gerne können.
Ja, wenn ich es frei könnte.
Finde ich auch sehr erstaunlich, dass ich es nicht schaffe.
Es ist aber urviel Koordination. Ich glaube, wenn ich Corona nicht gehabt hätte, da bin ich auf meiner Tür ständig rauf und runter.
Ich habe die Bilder vor mir.
Aber es hat mir halt urviel geholfen, weil jetzt kann ich, also Pull-ups, ich schaffe 10 am Stück.
Ja, ich glaube, es ist auch richtig smart, wenn man aus der Prep rausgeht und es dann beibehält, das die ganze Zeit zu machen, wenn man dann automatisch mit der Kraft halt mitsteigt.
Ja.
Aber ich bin halt
jetzt... Würde man meinen. Weil ich habe in der Prep bis zum Schluss Pull-Ups drinnen gehabt und danach, ab dem Zeitpunkt, wo das Körpergewicht wieder raufgegangen ist, habe ich sie gehasst. Es ist einfach irgendwie jedes Mal weniger Reps gemacht.
Aber das ist immer so stufenweise. Also bei mir, ich habe dann wirklich jetzt ziemlich viel zugelegt, also 10 Kilo in diesen 6 Monaten und dann, aber die Pull-Ups waren beständig drinnen und teilweise haben sie sich auch so angefühlt, dass es geht nicht mehr und dann war ich wieder drüber und auf einmal habe ich wieder steigern können. Und man dachte eigentlich cool, weil ich einfach selber das Zusatzgewicht jetzt immer mit steigere. Es ist eigentlich ideal. Ja. Both Milo and the Calf.
Ja. Ja, es war bei mir damals so, ich habe es auch in der Prep immer mit Zusatzgewicht gemacht, also am Schluss halt mit, was sind 10 Kilo Zusatzgewicht oder so und halt 5, 6 Reps oder so, keine Ahnung. Und irgendwie, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kann mich nie mit Reps steigern, ich bin nie über 6, egal ob ich es mit Körpergewicht gemacht habe oder mit 10 Kilo Zusatz, ich bin nie über 6 Reps gekommen. Aber was nicht, ich glaube, ich hätte mir 20 Kilo dazu hängen können.
Aber es dauert da irrsinnig lang, weil es ja eine große Steigerung ist. Ab 100 mehr ist ja eine wahnsinnige Steigerung eigentlich. Nur im Kopf hat man halt, die anderen Übungen, wo man halt viel weniger drauflegt.
Ja, das stimmt. Da ballert man easy mal mehr raus.
Ja, das
stimmt. Pull-ups. Und seit Corona Push-ups. Seit Corona hasse ich Push-Ups. Ich will nie wieder Push-Ups machen.
Nein, ich mag sie auch nicht, aber die haben meine Schulterbewegung. Also ich mag sie eigentlich nicht, aber ich mag sie sehr, weil seit ich so viel Push-Ups gemacht habe, ist einfach mein Schulterblatt, meine Bewegung im Schultergürtel einfach super und ich habe keine Schmerzen mehr bei irgendwas. Also ich schreibe es den Push-Ups zu. Es kann natürlich, es ist wahrscheinlich Valentins generelles Programming, aber ich schreibe es auch zu einem guten Teil den Push-Ups zu. Also. Ja, ich mag sie trotzdem nicht besonders, aber.
Ich habe sie hassen gelernt.
Vor allem, sie werden auch nicht unbedingt leichter mit steigen
können. Das stimmt.
Nope. Ja, vielleicht, ich glaube, mir haben sie es ruiniert, weil halt bei mir immer M-Rap nebenbei gestanden ist und ich hasse mittlerweile jede Übung, wo ich im Lockdown M-Rap nebenbei stehen gehabt habe.
Also das ist mental viel schwieriger.
Das ist bei der M-Rap. Ich will nie wieder irgendwo M-Rap machen. Ich will nie CrossFit machen. Ich will nie wieder M-Rap
sehen. Oh mein Gott.
Nie im Leben. Nie im Leben. Aber jetzt haben wir kurz über Übungen geredet, die wir alle hassen. Wie schaut es aus mit Übungen, die wir über alles lieben?
ADLs.
ADLs.
Ich wusste, dass es
ADLs, Deadlift
fast alle das sagen werden.
ADLs finde ich auch Deadlift gut, habe ich jetzt nicht mehr drin. Also,
ist
aber ich finde Beinpresse aktuell auch tatsächlich ganz
Beinpresse
geil.
Beinpresse ist geil.
Ich weiß auch nicht, weil du halt echt noch viel immer raus kannst. Du denkst, kannst du doch noch irgendwie ein paar Wiederholungen noch mehr und ja, kann man sich schon gut pushen. So.
Oh, ich habe jetzt die Schnell-Legpress wieder im Plan drin.
Ja. In welchem Wiederholungsbereich bist du?
Ich habe einen Topset und einen Backoff.
Ah, cool.
Das ist dieses Auto unten.
Ja, das ist der Buggy.
Das ist das Auto unten.
Der Buggy.
Ja, war ich gestern drin.
Die habe ich jetzt gegen die 1,5 Squats tauschen können.
Oh, das ist schön.
Guter Tausch.
Sehr guter Tausch.
Ja, die ist schon cool, ja. Also das Feeling unten ist ein Wahnsinn.
Ja, aber ich kenne generell Beinpressen. Also Beinpressen sind generell
cool. Ja, also aktuell habt ihr auch irgendwie.
Ich glaube, ich könnte auch ohne Ende Seitheben.
Oh ja.
So, das
Seitheben
kann ich schon.
Da, also Seitheben habe ich echt wirklich geliebt, aber mittlerweile ist es irgendwie so.
Das bei mir auch irgendwie.
Kommt langsam so eine Hassliebe auf.
Okay.
Ja, es ist urschlimm. Ich bin bitterlich enttäuscht von mir, aber es macht nicht mehr so viel Spaß.
Ich finde, es kommt voll drauf an, welches Seitheben. Weil Seitheben mit Kurzhanteln pisst mich nur an. Das würde ich nicht machen
wollen.
Aber ich mache so gerne die Lion Cuff Laterals an der V-Station.
Fancy.
Aber so das gute Feeling in den Schultern. Das ist so geil. Das kostet. Ich finde, weiß nicht, bei Dumbbell Laterals machst du dann am Schluss Partials, wenn nichts mehr geht. Aber bei der kannst du wirklich dann nur richtige Rouse grinden. Und das ist schon geil. Seitdem man grinden macht, ist cool.
Aber Dumbbell ist nicht gleich Dumbbell. Weil, wenn du so High Rap hast oder halt Low Rap hast, das ist ganz ein riesen Unterschied.
Ja.
Was machst du am liebsten, Sophie? Weil du gesagt hast, Seitdem macht Spaß.
Schon mit Kurzhanteln und auch schwer.
Schwer.
Und zum Schluss auch falsch.
Schwer falsch. Vielleicht liegt es deswegen, weil ich habe sowas überhaupt nicht mehr im Plan drinnen.
Ja.
Ich habe keine schweren falschen Seitheben.
Ich will mal fragen.
Valentin! Ja, dafür habe ich 5x30.
Oh.
Aber danach hast du richtig geil
Pump. Alter, das ist...
30. Wer macht 30 Wiederholungen?
Nämlich fünf Sätze. Ah. Und dazwischen so lange Pause, dass ich bei den 30 Wiederholungen auch jedes Mal ganz raufkomme.
Ohne Gewicht.
Ja, es ist so.
Ich habe eine Zeit lang hier, diese Kette von Manu, wo der immer gemacht hat, diese in drei verschiedenen Höhen.
Ja, diese Strides.
Die habe ich auch eine Zeit lang gemacht.
Das war geil. Ja.
Das ist aber geil, das sind einfach drei verschiedene Winkel. Das habe ich gern gemacht.
Ja, das habe ich auch richtig geil.
Genau.
Also einfach drei verschiedene Winkel hast und machst dann jedes Mal 30 mit
Tricep
Gewicht und dann.
Okay.
Das war gut.
Ich habe auch seit diesem Zyklus.
Das tue ich auch bei meinen Klienten extrem gerne einfach.
Das macht Spaß, ja.
Seit diesem Zyklus auf der Schrägbank mit Kurzhanteln, da kann man endwenig Gewicht bewegen, aber da kann man halt auch richtig gut.
Das habe ich gesehen bei dir, das habe ich total interessant gefunden.
Wirklich?
Ja, das habe ich noch nicht so.
Ja, Daniel macht das.
Daniel macht sie selber
auch. Ich habe auch das Gefühl, der schreibt immer einfach sein Training.
Aber das war auch so
ähnlich. Ja, macht das nicht jeder Coach?
Ich habe jetzt aktuell mache ich die und die Übungen gerne. Ich habe dir die auch mal
gemacht. Alles klar. Tempo Hammer Curls bei mir zum Beispiel, weil Curls
Corona eigentlich
eben nicht so gern mag, aber mit den Tempo Curls, die finde ich echt, also finde ich nur erträglich. Die finde ich
für
dich nicht wohl.
Der Valentin hat mir einfach gezeigt, ich werde sie hassen, aber ich mag es eigentlich immer noch. Also im Vergleich zu anderen Curls, ich mag Curls
nicht. Aber ich kann mir auch vorstellen, weil Hammer Curls sind mir einfach so eine Übung, da könnt ihr unendlich viel Gewicht bewegen, genau, und egal wie viel Gewicht ich bewege, ich spiele es genau gleich schlecht und das sieht sich scheiße
aus. Ja. Diese Tempo-Variante ist einfach grauslich, aber es dauert nicht so lange.
Ja.
Es dauert schon lange, aber es sind halt weniger Wiederholungen. Ja.
Das wäre eigentlich, weil mittlerweile mache ich Rope Hammer Curls, also irgendwie, also da muss ich mir keine Ahnung.
Ja,
also, die musste ich letztens auch mitmachen an Alex Arm Day. 24 bis 27 Wiederholungen. Danke an alle,
das, die an das ist tamposische Rap-Range. Das ist eine tamposische Rap-Range.
24
bis
27. Genau. Er hat nur so ungerade, so 11 bis 17.
11 bis 17.
Was ist 11 bis 17? 21 bis 23.
9 bis 13 ist ein Klassiker.
Ja, 9 bis 13, 4 bis 7.
Bei 4 bis 7, 9 bis 13 finde ich nur okay.
Ja. Also, das 24 bis 27, was soll ich da für ein Gewicht nehmen? So was, da weiß man doch überhaupt nicht, wo man landet.
Das ist Muscle Confusion.
Das habe ich auch noch nie geprogrammt.
Ich werde es auch nicht machen. Alter Schwede.
Ja.
Jetzt, was mich jetzt noch interessieren würde, das ist jetzt weniger in Bezug auf, wie sind alle Frauen und Bodybuilding und keine Ahnung, sondern einfach nur generell. Wer von euch arbeitet mehr so mit higher intensity und wer eher mit so mehr Volumen, dafür hat Reps in Reserve? Das will einfach nur so, weil das ein bisschen gegenüberstellen, wie wir sind in Wien, wir haben nur Leute da, die intensiv trainieren, aber also auf Intensity halt gehen. Und es ist halt viel cool, vielleicht irgendwie da mal so mit einem anderen Input kriegen, wie ihr euch trainiert. Ich weiß, ihr macht es, ich weiß aber nicht, wie es bei euch jetzt zum Beispiel ausschaut. Also ihr jetzt kennt es wieder keiner aus. Sophie und Andrea, weiß ich, ihr seid beide beim Daniel und ihr arbeitet halt eher mit so, macht ihr Reps in Reserve oder RPE, ich weiß gar nicht.
RPEs,
okay.
Ja.
Und wie macht es ihr?
Also für mich ist das ein ganz interessantes Thema, weil ich vorher bei einem anderen Coach war, beim Pascal Flohr, bei Revive Stronger. Und das ist ein bisschen eine andere Herangehensweise gewesen. Und das war doch mehr Volumen und wirklich viel mit Reps in Reserve gearbeitet. Und jetzt bin ich eigentlich wirklich auf dieser High-Intensity-Geschichte. Und das taugt mir total.
Ja.
Und ich glaube, dass in der Zeit, also ich glaube, das kann funktionieren. Ich glaube einfach, dass ich in der Zeit bei Revive Stronger trotzdem ein bisschen was liegen gelassen habe, weil ich einfach mit den Reps in Reserve nicht wirklich umgehen habe können. Also ich glaube einfach, dass es einen Zeitpunkt gibt, der zu früh ist, also wo man 3 Reps in Reserve richtig einzuschätzen.
Das ist hart.
Wenn man eigentlich noch nicht so sehr intensiv trainiert hat, vielleicht, finde ich einfach irrsinnig schwierig und ich glaube, dass man da sehr viel liegen lässt und im Nachhinein gesehen, glaube ich, habe ich da bisschen was liegen lassen. Ich habe auch da Fortschritt gemacht und ich glaube auch, dass das funktioniert, wenn man schon sehr weit fortgeschritten ist und das gut einschätzen kann, aber es taugt mir einfach auch viel mehr. Also ich bin überhaupt, ich merke da in der Strength Coach Ausbildung, dass ich, also ich würde jetzt nicht Powerlifting machen, weil jetzt sicher nicht so einfach, ja, weiß ich nicht, genetisch oder sonst was dafür Prädisposition habe, aber es taugen mir die großen Übungen einfach und mir hat einfach die Intensität taugt, die da dahinter war und ich habe da auch gemerkt, das ist eher so meines, also weniger Sätze davor halt voll pushen und ja, also ich glaube echt, das ist es wirklich für mich die bessere Variante jetzt, ja.
Okay.
Ja, also ich habe heute 5 Sätze ADLs mit einer API 7 gemacht. Ich denke, das beantwortet die Frage. Schade, manche können es jetzt nicht sehen. Petras Blick war toll.
Wahrscheinlich so, wie ich vorhin gesagt habe, ich bin gerade mit einer API 6.
Entschuldigung. Und ich habe gesagt so, das traut es sich wirklich rein.
Ja, aber das Ding ist halt auch, also ich bin ja auch erst beim Daniel seit Dezember, Januar. Und vorher, als ich halt selbst trainiert habe, würde ich sagen, habe ich selbst immer über Intensität, also auch immer all out, aber da habe ich auch nie Deloads oder so gemacht, sondern immer einfach all in so. Und ich merke halt extrem, wie es jetzt in den letzten Monaten vorangegangen ist. Also keine Ahnung, vielleicht, also mir taugt es auch auf jeden Fall, so zu trainieren wie ihr, beziehungsweise so wie ich vorher trainiert habt. Aber ich merke halt jetzt gerade, dass es richtig, richtig gut funktioniert und auch immer der Deload richtig am richtigen Moment kommt, wo ich merke, okay, jetzt bin ich echt kaputt. Und dann, ich muss sagen, Deload und danach noch eine Intro-Woche mit API 6 ist schon so, puh, irgendwann habe ich dann auch keine Lust mehr so low. Aber es funktioniert halt gut. Und deswegen denke ich mir, das System fahre jetzt mal erstmal noch eine Weile. Und Daniel freut sich auch, wenn ich das noch eine Weile aushalte.
Ich bin gespannt, wie lange du es aushalten wirst.
Ich bin nachher gekommen mit genau dem selben Approach. Ja. Im Endeffekt sechs Sätze teilweise bei einer Übung und halt
RPG. Set-Progression auch.
Also wirklich mit zwei, drei Sätze angefangen und dann halt bis sechs Sätze drauf. Und mein Problem war halt aber das war eben das, wo ich mir ja...
Das warst du, weißt du, wann bist du im November?
Nein, ich bin im Dezember gekommen
und im Jänner.
Im Jänner war das, wo ich halt High-Volumen, also High-Volume und
High-Intensity
und dann, also das war halt das, wo meine Hüfte halt dann wieder, wo ich seitdem halt jetzt Probleme habe. Ja. Also das war halt mein Untergang des Semesters. Aber man muss halt dazu sagen, ich habe das mit meinem Coach auch nicht abgesprochen. Er hat halt sein Programming gemacht und ich habe auch so
eine Intensität gesteuert.
Aber ich habe es einen ganzen Mesozyklus ausgehalten. Das finde ich immer noch heftig.
Gut, ich spürst die Hüfte noch immer, oder?
Ich spüre es auch jetzt im Sitzen.
Also mehr oder weniger ausgehalten, würde ich sagen.
Aber dieser Spaßfaktor im Training ist so wichtig. Also ich hatte einen Coach, der hat mir nur Volume-Training geprogrammt und ich bin einfach so mit 50% ins Training gegangen, einfach weil es keinen Spaß gemacht hat. Und jetzt bin ich auch bei ihm weggegangen und bin jetzt wieder auf High Intensity und ich gehe mit einem ganz anderen Mindset ins Gym. Und was ich auch sagen muss, als ich den anderen Coach hatte und so High Volume trainiert habe, bin ich dementsprechend auch nicht so schwer gegangen und dann bin ich in dieses Gym gekommen und alle trainieren so urschwer und ich dann so voll leicht, weil wenn du auf 5 Wiederholungen gehst, kannst du natürlich schwerer gehen als mit 15. Und ich habe mich gefühlt wie so ein richtiges Bikini-Girl. Und ich dachte mir, okay, das kannst du in diesem Gym nicht machen.
Ja, aber wenn man dann 5 Sätze hat, muss man halt auch haushalten. Das ist halt so, ja, das ist mental so schwierig. Ich war dann eigentlich schon total oft, so rückblickend gesehen, eigentlich weg vom Fenster mental. Also das ist schon unterschiedlich. Ja. Man weiß, man hat 2 Sätze und gibt doch halt alles.
2 Sätze all out.
Ja.
Sonst machst du halt
5 Sätze habe ich auch nicht viel. Habe ich nur ISOs, glaube ich, aber...
Ich immer wisst ihr, was ich hatte? Beugen, immer bei der Bank, immer bei ADLs.
Ah, doch, Bank, ich hatte, passt auf, ich hatte ADLs. Okay. Ich hatte ADLs, 8 Sätze mit 20 Sekunden Pause dazwischen. Was soll man da bitte machen?
Stange.
Alter. Und was bringt das? Also, ja. Und am Ende meines Trainings, am Ende.
Sätze. Das ist dann am dieses Ende. Sogenannte Blutpump, wenn man das irgendwie so bei den
Ja, ich hab's dann im unteren Rücken.
Du hast das rosa Gummiband um die Knie vergessen.
Genau.
Vielleicht das rosa Gummiband um die Knie, das hätte wahrscheinlich... Das bringt dir dann den Test.
Ja, dann habe ich mir auch gedacht, das brauche ich nicht.
Aber es war eben genau das, was du auch gesagt hast vorher mit diesem, dass du mental und so weg vom Fenster bist. Das ist der Grund, warum ich mittlerweile Bulgarian Split Squats hasse. Weil ich habe halt nach meinen, 5 Sätze Beugen und 6 Sätze RDLs, habe ich nur 4 Sätze Bulgarian Split Squats gehabt. Und also 8 Sätze im Endeffekt, weil ich das ja pro Bein machen muss. Boah. Und das habe ich die ganze Prep durchgehabt. Das habe ich eigentlich am 3 Tage vom Wettkampf nur gehabt. Wo ich mir gedacht habe, nein, nicht weiter vom Mikrofon, wenn ich
mir das Respekt.
Also ich habe da schon nur bis zum Schluss drin gehabt. Und das war einfach jedes Mal, die Marie-Therese, ist ja meine beste Freundin, der habe ich jedes Mal schon bei den Squats geschrieben, dass ich so Angst habe vor den Bulgarian Split Squats und dass ich diese Bulgarian Split Squats nicht machen will. Und sie hat mir mental jedes Training durchgepusht. Ich hätte es nicht geschafft. Das war, und das ist das Problem bei diesem Ganzen, wenn du vor dem Training schon mit so einer mentalen Abneigung reingehst, mit so einer Angst reingehst, weil du das einfach nicht machen willst.
Das ist halt im Keller mit Kurzhanteln, Split Squats und
das mit Kurzhanteln ist am schlimmsten, weil da
wirklich. Also das war, und dann war ja auch, es blieb ja nichts anderes übrig jetzt in der Zeit, als zu machen. So, es konnte ja nichts anderes für die Beine gefühlt fast trainieren und dann zweimal die Woche und dann jeweils 4 Sätze und es war echt schlimm. Also jetzt habe ich halt 2 Sätze an Smith Machine, also es ist halt
Maschinen.
Das geht voll gut. Aber
oder einfach normale Split Squats, einfach am Boden. Die fühlen sich so viel besser an.
Eine Maschine finde ich gut. Mit der Langhantel, obwohl die Balance schwierig ist.
Langhantel ist mein Fuck.
Ich mach's mit der Kurzhantel, aber Rest Pause.
Ich mache auch Rest Pause mittlerweile, weil dann mache ich quasi einen pro Bein,
ja,
all out.
Und that's it.
Ja, aber Rest Pause ist überhaupt super.
Die Raps matchen, ja, beim nächsten Satz und that's it.
Ja.
Ja, aber so da ist das Mindset einfach dann da. Weil wenn ich weiß, ich habe einen Rest Pause Satz, dann weiß ich, dass, ja, das wird grauslich vielleicht, aber...
Aber dann bin ich
dran. Es ist, wenn, genau, ja, es, dann, ja, bin ich fertig und da gebe ich einfach alles. Aber wenn ich weiß, ich habe 5 Sätze...
Das ist einfach bei so einem Rest Pause Satz oder einfach so einem hochintensiven Satz, so hast du einmal Angst davor. Und wenn du dann aber 4 Sätze hast, hast du halt 4-mal Angst davor. Und ja, das ist schon was anderes, weil die 4-mal zu was überwinden, ja, ist nicht dasselbe, als die einmal zu was überwinden.
Wobei ich aber zum, ja, Beispiel auch so bei so einer Beinpresse oder so, wenn da trotzdem auch 2 oder 3 Sätze all out, finde ich mental auch ziemlich krass, daran zu gehen, als wenn du 4 oder 5 Sätze hast mit einer RPE 8. Finde ich mindset-technisch 3 Sätze RPE 10, glaube ich, schwieriger als 5 Sätze eine RPE 8. Bei der Beinpresse, ja,
bei der Beinpresse ist eigentlich immer nur was geht. Das ist auch so schwer einzuschätzen, oder? Bei der Beinpresse ist es irgendwie schwierig.
Ja, ich finde auch, was also, für eine Beinpresse.
Ja, und ich finde halt grundsätzlich, du lernst halt einzuschätzen, wenn du es halt ein paar Mal verschätzt hast und dann auf einmal eine 10 war, so. Oder mit Absicht dann halt am Ende vom Zyklus zum Beispiel eine 10 machst oder so, ne? Und es einfach lernst, so.
Okay, was Bizeps.
Mein Bizeps meldet sich. Ja. Er zuckt.
Ich glaube, ich habe vorher im Training auch schon gezuckt und sie wollte filmen und
das war immer so. Wenn man Muskel zuckt. Wenn man drauf hält mit der Kamera, dann hört auf.
Ja,
was hat das denn aufgehört?
Na, aber diese mentale Überwindung, es ist einfach was ganz anderes. Man kann es halt einfach nicht vergleichen. Es ist so, ich habe Angst vor meinem Split, vor meinem Leg Extension BFR Satz. Ich habe unendlich Angst davor, aber ich weiß, es ist eigentlich nur ein Satz. Also es ist so. Das ist viel leichter, dass ich mich zu dem überwinde. Das ist,
ja, das ist auch bei mir die Leg Extension Rest Pause.
Ja.
Mhm.
Davor.
Ich meine, dazwischen, ja, weiß ich, dass ich zwischendurch weine, aber.
Es macht immer Spaß, deine Stories zu sehen.
Ich unterhalte immer alle.
Und man dann Memes draus macht, werden Shoutout an
Das Jim Memes.
Das Jim Memes. Ja. Wer das ist.
Ich weiß, wer es ist.
Ich hab, ja, ich auch. Aber das werden wir jetzt nicht am Wort geben. Ja, aber bitte mehr Memes. Ich feiere sie.
Raps in Reserve ist auch eine gute Meme-Seite.
Ist auch ganz witzig.
Maintenance.
Oh, da habe ich letztens so lachen müssen. Raps in Reserve.
Das mit die Online-Coaches, was ist gegenseitig? Nein.
Gesehen. Ich hab dann, Moment, ja, genau. Und dann habe ich, dann hat einer von den Online-Coaches nämlich gerade erst ein Posting gemacht. Ich glaube, da war ich sogar aufmarkiert. Und dann einfach die ganzen anderen Online-Coaches die Kommentare. Und ich habe dann einen Freund so ein Screenshot-Video von diesen Kommentaren geschickt und dann die Meme. Und ich einfach, ich hab so lachen müssen.
Ist
so,
gut,
es ist
gut.
Wirklich wahr. Es ist wirklich wahr. Mein Bruder ruft an.
Es ist lustig.
Ist gut.
Liebe Grüße. Ah ja, also... Shoutout und Takeaway-Message. Ihr müsst jetzt Raps in Reserve folgen und das Memes folgen.
Ja.
Das sind, also das sind die zwei Meme-Pages, von denen die Welt nicht wusste, dass sie braucht. Das,
ja. Ich schwitze mich zu Tode.
Ich auch.
Es hat mich halt vor Aids gesagt, wir werden sterben.
Ja.
Ich habe gedacht, es geht nur mir so.
Ich war zum Glück noch nicht duschen nach dem Training.
Ja, schon.
Moin.
Ja. Ich war gestern, glaube ich, dran am Tag.
Ist gut, dass ihr
heute schon zweimal. Ich werde später nochmal gehen. Also.
Klasse, ich werde jetzt dann jetzt gehen.
Haben wir noch irgendein Thema, was wir durchbesprechen wollen, oder lassen wir es für heute? Weil wenn wir jetzt noch ein Thema ansprechen, müssen wir 2 Episoden draus machen. Weil wir sind jetzt bei 1 Stunde in.
Ich bleib nicht noch 1 Stunde hier sitzen.
Das ist gleich nach, da kann ich mal nachwiegen.
Ja. Okay. Nein, ich glaube, haben wir Hut drauf.
Wir haben den Hut drauf.
So, war legendär.
Frage, das ist meine letzte Frage, Leute. Hau meinen Hut drauf. Wer von euch kennt es?
Ich.
Du kennst es. Sonst irgendwer?
Nein.
Oh Gott,
ja. Du bist aus Oberösterreich, ja, ich aus dem Waldviertel eigentlich, da kennt man das. Wir hauen den Hut drauf.
Ja, wir hauen den Hut drauf, hast so...
Ja, ja, genau.
Also verstehen tut man
es. Gibt es ja was bei uns? Noch nie gehört.
Nee. Okay.
Ja, kannst du sagen Ende Gelände.
Ja, Ende Gelände, Ciao Kakao, außen vorbei.
Ciao Kakao finde ich sehr gut.
Ciao Kakao.
Tschüssli.
Tschüssli.
Oh, das ist neu.
Das ist schön, das gefällt mir. Passt, dann... Würde ich sagen, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann macht auf alle Fälle jetzt einen Screenshot. Ihr kennt es wahrscheinlich hier im Podcast.
Oh, jetzt müssen wir alle
drauf sein. Das wird jetzt schwierig. Stimmt, ja. Perfekt, haben wir das. Markiert uns alle. Jetzt muss aber jeder seinen Instagram-Namen kurz selber sagen, weil ich bin sonst überfordert. Also,
Sophie-DM.
Julia.craftkörper mit C, bitte.
Claudia Thomasson mit TH.
Ossing Andrea.
Petra Anna Lambretti.
Und Melanie Mut, ihr wisst Bescheid. Packt es in eure Story, markiert uns alle und teilt die Episode. Das war jetzt dasselbe dreimal hintereinander, aber egal. Lasst auf alle Fälle einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten wünschen wir euch gesammelt noch einen wunderschönen Nachmittag, Abend, Morgen oder eine gute Nacht. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal.
Gut, Gut dere.
Ciao, Kakao.
Ciao.
Tschüssi. Tschüssi, Müsli.